Ich glaube, in einer Gesellschaft, die vieles sehr ernst nimmt, muss man sich bemühen, zu schauen, ob das, was man da so ernst nimmt, wirklich ernst zu nehmen ist und ob man nicht die Sache leichter nehmen kann. Ob nicht zum Beispiel in der Erziehung, in der Arbeit von Lehrern etwas gemacht werden kann, was den Kindern Spaß macht, was die Leichtigkeit erzeugt. Und da ist Humor als für mich Grundhaltung etwas sehr Wesentliches. Das kann man zum Teil lernen, wobei ich glaube, dass der größte Teil des Humors auch einfach angeboren ist. Das hat was zu tun mit der Haltung, der Welt, dem Menschen gegenüber. Vielleicht, und das glaube ich als Theologe, auch mit meinem Glauben. Diese Gesellschaft hat sich jetzt zum Anliegen gemacht, Humorberater auszubilden. Also Menschen, die in Krankenhäuser gehen, die in Unternehmen gehen, die in Schulen gehen und dort Lehrer, Ärzte, Pflegekräfte und so weiter schult, wie man humorvolle Aspekte in die Arbeit mit einbauen kann. Es zeigt sich, dass Lehrer, die humorvoll sind, viel besser ankommen als Lehrer, die alles sehr ernst nehmen. Wobei, auch das ist wichtig, ein Lehrer, der meint, er wäre witzig, wird von Schülern häufig ganz anders wahrgenommen.
Wenn Sie sagen, das kann man fördern, heißt das auch zumindest, das kann man üben, das kann man einüben. Wie denn?
Man kann sich zunächst mal bewusst machen, was passiert, wenn ich einen Witz erzähle, wenn ich lustig bin. Was ist ein guter Witz? Man kann zum Beispiel mal Witze untersuchen und mal feststellen, worin besteht denn eigentlich die Pointe? Und stellt dann fest, dass es auch etwas mit intellektueller Fähigkeit zu tun hat. Dass es manchmal aber auch einfach nur situativ ist. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass die meisten Lacher gar nicht durch Witze erzeugt werden, sondern indem man sich einfach nur begegnet und dann lacht man. Und sich solche Dinge bewusst machen, das kann man lernen. Was ist ein guter Witz? Wodurch geschieht eigentlich Lachen? Was ist überhaupt Lachen? Menschen, die nicht laut lachen, sind die deshalb nicht lustig oder nicht heiter? Und solche Dinge festzustellen, das halte ich auch schon mal für sehr wichtig. Das kann man lernen.
Ist Lachen, ist Heitersein was Leichtes oder was Anstrengendes? Wenn ich es auch einüben kann, heißt es ja auch, muss ein bisschen mit Anstrengung verbunden sein.
Ich glaube, dass es mit Anstrengung verbunden ist und man sollte das sehr ernst nehmen. Wenn man glaubt, oh ja, ich mach da mal eben was und lach mal so und dann so locker, das funktioniert nicht.
Also geht es hier nicht so sehr um das Reißen von Witzen, sondern, wie Sie sagen, um die innere Haltung der Heiterkeit, des Lockerseins.
Ja, es geht also nicht darum, ich bin jetzt ein guter Witzeerzähler. Es gibt Menschen, die können einfach keine Witze erzählen. Die fangen an und bringen die Pointe am Anfang. Man sagt, dass Frauen das häufiger so machen. Aber die lachen unheimlich viel. Und außerdem, wenn man einen Witz erzählt, man braucht ja Leute, die zuhören und mitlachen. Also kann es nicht nur Witzeerzähler geben. Und ich glaube, das ist gar nicht so der entscheidende Punkt. Man sieht einem Menschen an, ob er humorvoll ist und sagt man, ach ja, das passt zu Ihnen. Und manchmal sagt man, ja, Sie haben einen schönen Witz erzählt, aber Sie gucken so ernst. Und dann stimmt ja was nicht. Und dann merken die Leute, wir haben zwar gelacht, aber das ist nicht wirklich humorvoll. Das war nur witzig, sag ich mal.
Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen nur witzig und humorvoll?
Ja, also wenn ich mir das angucke, was so im Fernsehen als Comedy angeboten wird, habe ich den Eindruck, da haben sich Leute hingesetzt und ein paar Witze gesucht. Aber das ist nicht wirklich humorvoll. Wenn ich aus dieser Gegend hier Hans-Dieter Hüsch nehme, da hatte ich immer den Eindruck, wenn ich in dem Programm war, der hat sich das Menschliche angeguckt und der hatte einen inneren Humor, der einfach rübergekommen ist. Ich habe den gespürt. Und da gibt es nicht viele Kabarettisten oder Comedians, die das können. Die meisten haben eine Technik sich angewöhnt.
Sie sind von der Ausbildung unter anderem auch Theologe.
Ja.
Was hat denn, da gibt es nichts zu lachen, was hat denn Theologie mit Humor, mit dieser Heiterkeit zu tun? Immerhin, wenn wir das Leben Jesu uns angucken, das ist ziemlich dramatisch.
Das ist dramatisch. Das ist ja auch der Anfang der Auseinandersetzung mit dem Lachen bei den Kirchenvätern gewesen, die ja gesagt haben, in der Bibel steht nirgendwo, dass Jesus gelacht hat, aber dass er geweint hat. Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Ich glaube, dass Jesus sehr viel gelacht hat, weil er Mensch war. Und insofern ist die Frage, ist nicht die Entwicklung des Christentums etwas gewesen, was in eine falsche Richtung gegangen ist? Oder man kann es natürlich erklären, warum es so war. Aber kann man nicht jetzt auch Dinge entdecken, die das Christentum fröhlicher machen? Es gibt ja genug. Es gibt einen Filippo Neri, es gibt die russischen Heiligen, die lustige Dinge gemacht haben, die eben auch, oder wenn wir an den jetzigen Papst denken oder auch an Johannes Paul II., das war ja doch, oder Johannes den 23., damit fing es im Prinzip an, das waren ja doch lebenslustige Leute, die auch mal einen Witz drauf hatten. Und warum nicht das nehmen? Und ich glaube, dass man viel mehr Erfolg hat in der Kommunikation, dass man auch ernst genommen wird, wenn man humorvoll ist.
Das ist sozusagen jetzt Humor und die Christen selber, aber theologisch, fragen wir es mal so, lacht Gott?
Das kann ich jetzt nicht sagen, ob Gott lacht. Keine Ahnung, ich habe den so noch nicht gesehen. Aber ich vermute, dass der lacht, allein wenn er uns anguckt, die Menschen auf der Erde, dann hat er eine Menge zu lachen. Wenn ich davon ausgehe, dass Lachen etwas mit Entspannung, mit Befreiung zu tun hat, dann ist das unmittelbar für mich mit dem Glauben verbunden. Der Glaube ist etwas, was mich befreit, was mich locker macht, was mich entspannt, was mich hoffnungsvoll, optimistisch sein lässt. Und das ist quasi schon Humor.
Wenn wir bei Gott, Religion und Humor sind, muss natürlich auch die Frage kommen, ob es da Grenzen gibt. Also wir haben jetzt einige Debatten geführt. Ja. Mohammed-Karikaturen ist so ein Stichwort. Was darf Humor und gibt es da eine Grenze?
Ich glaube, dass es keine Grenze gibt für Humor. Die Frage ist, bin ich sensibel? Und manchmal sollte man sich einen Witz unterdrücken, weil man genau weiß, dieser Witz erzeugt Aggression, Gegenreaktion und dann lasse ich es besser bleiben, weil ich keine Lust habe, einen Witz zu verteidigen. Ich halte ihn für gut, aber ich will ihn nicht verteidigen, dann ist er kein Witz mehr. Und für mich ist ganz entscheidend, inwieweit schule ich mich in meiner Sensibilität, ob das jetzt hier passt, ob die Menschen das nachvollziehen können oder ob ich möglicherweise, wenn ich zum Beispiel Seminare mache und ich merke, im Publikum ist jemand, der ist komisch, dann lasse ich bestimmte Dinge sein, weil ich ja nicht Aggression fördern will, sondern weil ich Entspannung fördern will. Und ich glaube, darum geht es. Bin ich sensibel für den anderen? Spüre ich da etwas? Spüre ich in mir selber Aggression? Dann sollte ich den Witz lieber sein lassen.
Das heißt, Witz zum Abbau von Aggressionen, als gerichtete Aggression sozusagen, das ist auf jeden Fall No-Go.
Das kommt drauf an. Also ich kann auch, es gibt so ein schönes Beispiel dafür. Audi hat versucht, zwei Abteilungen zusammenzulegen. Und dann wurde den Mitarbeitern gesagt, schreibt doch mal, worüber ihr, welche Befürchtungen ihr habt, welche Ängste ihr habt, wenn ihr jetzt mit der anderen Abteilung und mit diesen anderen Menschen. Das hat nicht geklappt. Die Menschen hatten Angst davor. Dann bekamen sie die Aufgabe, malt doch mal Karikaturen über die anderen. Und siehe da, die Aggressionen, die da waren oder die Ängste, die konnten jetzt in dieser überzogenen Form geäußert werden. Und siehe da, man wusste, wovor wirklich Ängste bestehen. Also insofern kann Witz auch eine Form sein, Aggressionen abzubauen und bewusst mal in die Aggression hineinzugehen, ohne die Aggression aber jetzt wirklich so ernst zu nehmen. Denn wenn ich sie mit Humor nehme, dann nehme ich ja selbst meine Aggressionen gar nicht mehr so ernst.
War Böhmermanns Gedicht lustig, humorvoll?
Ich fand das nicht lustig. Ich habe auch nicht so ganz den Hype drumherum verstanden. Das war eher eine politische Geschichte. Und wenn ich überlege, wie man über Erdogan Witze machen könnte, so würde ich jetzt sagen, ein guter Witz ist mir viel zu schade für Erdogan.
Es gibt von Dieter Hildebrandt den Satz, über Helmut Kohl mache ich keine Witze, da lache ich direkt. Das ist eine Frage von Beobachtung, von wie gehe ich da ran. Lachen Sie über Mohammed-Karikaturen? Würden Sie über Judenwitze lachen?
Ja, natürlich, warum nicht? Wenn die Witze gut sind, kann ich darüber lachen. Ich lache dann ja nicht über den Menschen, über den Muslim oder über den Juden, sondern ich lache, weil der Witz so gut ist, weil der in mir irgendwas löst. Vielleicht ein Vorurteil anspricht, was mir dadurch erst bewusst geworden ist. Sobald ich merke es in mir, ich lache über den Juden oder über den Muslim, dann kann ich nicht mehr lachen. Das wird für mich zu schwierig.
Sondern worüber lachen Sie dann? Also wenn es ein guter Witz ist?
Wenn es ein guter Witz ist oder wenn ich vielleicht sogar ertappt bin, weil der Witz mein Vorurteil angeht, dann ist das ja quasi so eine Art Selbstironie. Ich lache über mich selber, weil ich an mir entdeckt habe, denke ich denn da eigentlich?
Politisch korrektes Denken erlaubt uns das aber nicht. Es gibt einfach immer mehr Sprachtabus, bis hin dazu, dass vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten ganz schnell mal geklagt wird. Steckt dahinter die Haltung, dass irgendwie Humor was Gefährliches ist, was man ausgrenzen, wovor man sich schützen muss? Oder was ist da das Gefährliche am Humor?
Also bei Political Correctness, glaube ich, ist es der Versuch, etwas, was eigentlich menschlich ist, über Regeln einzufangen. Davon halte ich nicht viel, weil das nämlich dazu führt, und ich glaube, dass die momentane politische Situation genau damit zu tun hat. Ich glaube, es ist viel wichtiger, nicht etwas einzugrenzen durch Regeln, sondern etwas zu machen und bewusst mitzukriegen, was ich tue. Also das eher zu kontrollieren. Und der Witz, der Humor ist eine Möglichkeit, uns bewusst zu machen, was wir eigentlich denken und wie wir mit anderen agieren. Und wenn das begrenzt wird, halte ich das für gefährlich, weil irgendwo wird sich die Aggression eine andere Spur suchen, einen anderen Kanal suchen. Und das halte ich für viel gefährlicher, weil das dann nicht mehr kontrollierbar ist.
Also ist Humor gesund, gesellschaftlich und individuell?
Das glaube ich auch. Es gibt natürlich Untersuchungen, die zeigen, ein humorvoller Mensch lebt nicht unbedingt länger, aber dafür umso schöner.
Was genau ist denn ein Witz? Was genau ist denn Humor?
Ja, das sind jetzt zwei Sachen. Also was Humor ist, hat bisher noch keiner rausgefunden. Man könnte sagen, das hat was mit den Humores, mit den Körpersäften zu tun und damit, dass diese Körpersäfte in Harmonie sind. So dass man sagen kann, ein Mensch, der ausgeglichen ist, der hat auch immer eine besondere Form des Humors. Das heißt also eine innere Heiterkeit, eine Ausgeglichenheit. Der ist mit sich und der Welt zufrieden, so könnte man das vielleicht sagen. Auch wenn er nicht alles gut findet. Witz ist eine intellektuelle Leistung, die entweder so etwas sein kann wie Schadenfreude. Ich freue mich, wenn jemand über die Bananenschale fällt. Das hat dann natürlich auch was mit Aggression zu tun. Das hat aber manchmal auch was damit zu tun, dass einige Situationen einfach ulkig sind. Man kann Witz unterschiedlich erklären mit Inkongruenztheorie oder mit der Theorie, dass es was mit Aggression zu tun hat. Letztendlich ist das die Erklärung für den Witz. Der Witz ist, dass eine Pointe entsteht, dass ein unerwartetes Ergebnis auftaucht. Das kann mit Aggression gefüllt sein, das kann aber auch einfach nur so sein. Und es gibt auch Witze, die nicht wehtun.
Es gibt auch gute Pointen, die jetzt nicht humorvoll sind, die einfach im Theaterstück vorkommen. Aber warum ist es dann so, dass wir darauf mit Lachen, Grinsen, innerer Heiterkeit reagieren?
Weil es unerwartet ist. Wir reagieren auf etwas Unerwartetes. Also das kann man verbinden mit der Überraschungsemotion, mit der Emotion Überraschung. Immer dann, wenn etwas passiert, was wir nicht erwartet haben, dann ist die körperliche Reaktion, dass wir lächeln, dass wir den Mund aufmachen und dass wir uns öffnen. Das ist die typische Reaktion auf Überraschung. Und Witz hat immer was mit Überraschung zu tun, dass etwas erzählt wird, was wir nicht erwartet haben.
Das sich öffnen, das Offensein für neue Situationen, das ist ja auch etwas, was Sie sich auf die Fahnen schreiben. Ja. Da sind Sie ja bestimmt ein großer Fan von Papst Franziskus, der auch dauernd sagt, dass wir offen sein müssen und genau. Die Verben der Bewegung benutzt, aus sich herausgehen und so weiter und so weiter. Wie weit geht denn das?
Wie weit die Öffnung geht?
Immer weiter oder würden Sie sagen, es gibt irgendwann so einen Punkt von Ausgeglichenheit und Heiterkeit, der in sich ruhende Philosoph, der das dann nicht mehr weiter braucht?
Na, also wir haben ja das Problem, was uns Augustinus bewusst gemacht hat, dass wir Zeit haben. Und wenn wir Zeit haben, haben wir Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das heißt, was morgen ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was morgen mit mir passiert. Ich weiß aber, dass wenn ich jetzt ein heiterer Mensch bin, oder davon gehe ich jedenfalls aus, dass mir dann auch die Schwierigkeit des Sterbens leichter fallen wird. Das habe ich in der Krankenhausseelsorge immer erlebt, Leute, mit denen man oder von denen man das Gefühl hatte, die waren früher schon lustig, die konnten auch im Sterben noch lustig sein. Und dann war das viel leichter. Aber wie genau das Sterben abläuft, das weiß ich ja jetzt nicht. Also insofern ist die Öffnung ja nicht, das geht ja nicht immer weiter, sondern es passiert was Neues. Ich habe eine neue Aufgabe und die muss ich dann auch wieder bewältigen. Und ich glaube, dass ich neue Aufgaben besser bewältigen kann, wenn ich jetzt lerne, humorvoll zu sein und heiter zu sein.
Damit schließt sich ja fast der Kreis. Das kann man lernen, würden Sie sagen. Also die innere Heiterkeit kann man lernen. Was muss ich denn tun, wenn ich feststelle, ich bin nicht heiter genug oder irgendwas klemmt bei mir innerlich, was muss ich denn tun?
Also eine einfache Möglichkeit ist, man guckt sich lustige Filme an. Ich lese zum Beispiel jeden Tag so einen lustigen Brief, also E-Mail. Damit stimme ich mich ein und merke, das hilft mir. Ich kann feststellen, wenn ich eine bestimmte Spruchkarte im Kopf habe oder eine bestimmte Karikatur, dann komme ich in eine Situation und hole mir diese Karikatur vor meinen inneren Auge. Plötzlich wird die Situation eine andere. Sowas kann man lernen. Deshalb lache ich nicht, aber in meinem Kopf findet was statt. Da ist eine Umpolung oder ein Reframing, wie man das sagt. Sowas kann man lernen. Der eine kann das mehr, der andere weniger, aber ich glaube, dass man solche banalen Dinge relativ einfach hinkriegen kann. Man setzt sich eine rote Nase auf, schon ist die Welt ganz anders. Man erlebt, dass man beispielsweise die rote Nase setzt man sich beim Autofahren auf und guckt dann, wenn man vor der roten Ampel steht, mal den anderen an. Es entsteht eine andere Situation. Ich habe im Supermarkt an der Kasse so einen kleinen Lachsack in der Tasche gehabt, den habe ich angemacht. Keiner wusste, woher das kommt. Plötzlich guckten sich alle an. Und das ist etwas, wo man dann merkt, aha, indem ich das gemacht habe, entsteht eine andere Kommunikation, die macht mich wiederum selbstbewusster. Nächstes Mal mache ich vielleicht noch ein bisschen mehr. Und ich spreche Leute einfach an oder mache einen Witz, wenn ich irgendwo reinkomme. Das ist vielleicht blöd oder mag manchen blöd vorkommen, aber ich habe was aufgelockert. Und diesen Mut zu haben, einfach mal, und das ist für jeden unterschiedlich, diesen Mut zu haben, das kann man so ein bisschen lernen.
Hilft Humor beim Christentum?
Ich glaube, das geht ohne gar nicht. Ich glaube, wenn ein Christ, der meint, er könne ohne Humor wirklich christlich sein, das funktioniert nicht. Das ist ja auch schon das, warum das Ostergelächter entstanden ist. Man hat sich gesagt, ja, Jesus ist da auferstanden, dann müssten wir doch eigentlich fröhlich sein. Warum sind wir das nicht? Und so entstand das Ostergelächter, wo der Pfarrer also so lange predigen musste, bis der Letzte in der Reihe gelacht hat. Und das finde ich einen guten Ansatz. Ob man das heute noch so machen kann, ist eine andere Geschichte, aber die Idee, die dahinter steckt. Und Nietzsche hat ja auch schon gesagt, die Christen müssten fröhlicher aussehen, erlöster aussehen. Und da ist was dran.